zu Gast jetzt vom Cine Latino Paolo Cavallo, Pola Hahn und Katrin Frenz. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Guten Morgen.
Cine Latino startet am Mittwoch. Wie seid ihr in den Vorbereitungen? Wie ist die Stimmung im Team?
Ich glaube, heute ist es ganz seltsam, weil wir sogar am Ostermontag im Büro sind und die Stadt so leer ist. Aber ansonsten ist die Stimmung ganz gut. Es ist relativ entspannt in der Vorbereitung dieses Jahr. Der letzte Film ist noch unterwegs. Der kommt am Dienstag, weil eben Ostern ist, dauert das alles ein bisschen länger. Ansonsten ist alles soweit.
Ja, wir haben irgendwie versucht, fast alles fertig zu kriegen. Letzte Woche vor Ostern noch, damit wir auch ein bisschen Ostern genießen konnten. Und daher ist jetzt, ich glaube, die letzten 2 Tage vor der Eröffnung werden jetzt eher ruhig bei uns.
Ganz professionell wird es immer besser, dass man vorher keinen Stress hat.
Ja, ist immer eine Spannung da, aber gelassen. Ne?
Genau, und letztes Jahr, wir hatten ja so viele Gäste wie noch nie und da hat man schon gemerkt, dass an allen Ecken und Enden doch noch eine Sache mehr drauf kam und dann haben wir gesagt, dieses Jahr einfach mehr Zeit nehmen, mehr Ruhe und dann hatten wir Glück, weil die Berlinale ein bisschen früher war und wir ein bisschen später sind, das heißt auch ein bisschen mehr Zeit und die Woche mehr merkt man dann schon und das ist gut.
Für mehr Gelassenheit. Und vieles läuft ja einfach auch schon deutlich vor Festivalbeginn. Zum Beispiel das Schwerpunktland, das ihr auswählt. Wie seid ihr auf Kuba gekommen?
Ja, gut. Kuba war immer in unserem Programm dabei. Es ist ein Filmland, so traditionell. Wir haben gemerkt, dass letzten Jahre so neue Regisseure, neue Filme entstanden haben. Ich war letztes Jahr in Kuba, da in der Filmhochschule und konnte ein bisschen mehr auch gucken. Wir haben ein Kurzfilmprogramm von der Schule und dann war ein Moment, sage okay, das können wir ein bisschen auch anders anbieten, was kubanische Filme angeht. Und gut, es war viel dann in der Politik, viel drumherum. Obama-Besuch in Havanna und dann Trump. Und wir haben, okay, das ist diese Wege und dann haben wir ein nettes Programm vorbereitet. So.
Ja, wie habt ihr die politischen Entwicklungen auf Kuba verfolgt und was denkt ihr darüber?
Also es ist klar, Kuba ändert sich, also tatsächlich. Ich persönlich glaube nicht so schnell und nicht so viel, wie man hier denkt und verbreitet. Aber es war ein wichtiger Punkt, dieser Besuch von Obama. Manche Filme sehen man schon, also auch in den Fiction ist da eingebaut, ist also sein Thema. Jetzt, man weiß nicht genau, was passiert wird wegen Trump, aber ich bin sicher, dass die Kubaner überleben Trump auch. Die haben schon schlimme Zeit gehabt. Ob wir alle Trump überlebt, weiß ich nicht, aber die Kubaner sicher. ich glaube, Wirtschaft geht voran. Also da ist ziemlich offene, viel Investition, auch Deutsche dabei. Aber politisch geht es langsam wie immer. Und ja, mal sehen.
Wie sieht es aus mit der künstlerischen Freiheit? Weil Pressefreiheit ist ja auch nicht so weit in Kuba. Wie sieht es da aus für Kunstschaffende oder Filmschaffende?
Ja, so wie viele Sachen dann in den Inseln widersprüchlich. Also es gibt weiterhin, man nennt nicht Zensur, aber blockiert ein paar Sachen, bestimmt Filme. Aber also auch in den Filmen, die wir präsentieren, sind junge Regisseure, die das Geld in Ausland suchen oder Crowdfunding. Junge Produzentin kommt, die auch in Ausland unterwegs sind. Und das Projekt, also die Projekte in verschiedenen Co-Producer-Meetings hier, meist in Europa und teilweise in Lateinamerika, präsentieren. Also es gibt so eine Dynamik und sie suchen andere Wege. Also die warten, ne? Ich glaube, das ist die Sache, die warten nicht, dass irgendwie offiziell geöffnet wird. Also die suchen deren Weg und die finden. Ich glaube, es gibt mehr Freiheit, auch in den Themen, aber es gibt bestimmt Themen, die tabu sind. Es ist eine Bewegung da.
Welche Themen sind tabu zum Beispiel?
gut, dass man Hau Castro nicht direkt angreift, zum Beispiel. Ja, das zum Beispiel ein Thema, die man sieht nicht. Aber was Homosexualität, Transsexualität, also heute in viele Filme ist drin, war immer ein Tabu. Nicht nur politisch, aber in der Gesellschaft, in der Macho-Gesellschaft in Kuba. Das kann auch in einige Filme sehen. Auch gut eingebaut sozusagen, aber man hat es gesehen, so, Judy Foster war jetzt dort und hat mit der Tochter von Raul Castro getroffen und Unterstützung gegeben. Das ist schon, ne, ein Thema, also die schon im Voraus nach Erdbeeren und Schokolade, man hat sich, ne, gesehen, dass viel, viel entwickelt hat zum Beispiel. Ist nicht wenig.
Ich glaube, es ist ganz spannend, weil Venezia ist ein Film, den wir aus Kuba im Programm haben. Der ist wirklich der erste, der komplett über Crowdfunding finanziert wurde. Und dadurch, dass es natürlich wirklich leichter ist zu reisen, sowohl nach Kuba zu kommen und auch, dass die Regisseure, Regisseurinnen reisen können, da eben mehr Connections zu machen, Co-Produktionen und dadurch eben auch andere Themen oder vielleicht auch leichter die Themen, die sie einfach aus künstlerischer Sicht, ohne immer den politischen Hintergrund zu haben, das auch in die Filme zu tragen. Ich glaube, das wird wirklich leichter werden, aber es braucht ein bisschen, bis man es dann auch an den fertigen Filmen sieht. Das ist ja immer so eine 2 Jahre oder so oder 3, bis es dann fertiggestellt ist. Und ich glaube, das ist auch nochmal spannend, in 2, 3 Jahren zu gucken, was sind dann nämlich die Filme, die jetzt dann auch über eben diese Umbruchphase gemacht wurden. Aber da müssen wir noch warten.
Aber natürlich merkt man so in unserem Orga-Alltag, dass es Unterschiede gibt. Also ja. Thema Internet gibt es auf Kuba offensichtlich, aber ist sehr langsam. Das heißt, manche Sachen funktionieren nicht so schnell. Manchmal muss man länger warten, bis tatsächlich Sachen geschickt werden. Oder es geht nicht so einfach wie woanders auf der Welt.
Ja. Genau, so Sachen übers Internet verschicken, so Daten, nicht immer so leicht. Und manchmal tut das Internet dann da ein paar Tage nicht so gut und dann... Genau, dann muss man es danach nochmal probieren.
Also für die Partner dann dort auch nicht einfach, ja, ja, damit umzugehen. So.
Auch wenn sie sehr fit und dynamisch sind, muss ich auch sagen, also unproblematisch. Aber manchmal, dann hängt sie nicht an sie selber in die Struktur.
Gibt es da so eine Filmförderung in Kuba oder wie sieht dieser Ablauf denn dort aus? Muss man die fertigen Filme dann auch nochmal einer Behörde vorlegen oder... Wie funktioniert das?
Also die meisten Filme, die wir haben, sind nicht über den Filminstitut gefordert worden. Ne? Also dann bedeutet, also auch wie hier, dass du das Projekt einreichst und dann für deine Jury entscheidet, ob du den Film bekommst oder nicht. Also die haben andere Wege gefunden und das Geld kommt auch nicht dorthin. Also in USA oder in Spanien, anderswo. Also, und sie suchen dann viele ausländische Partner. Für die Filme, die über den Institut, dann haben sie mehr Kontrolle. Das Wort Zensur würde nicht gesprochen, aber es gibt viele Methoden, um dies und so fort oder nicht. Oder bestimmte Filme, die gefordert wurden, dann nachher nicht laufen in dem Festival oder in die Kinos. Das hat letztes Jahr auch passiert. Aber also diese Filme, so viel ich weiß, sind die nicht über so diese offiziellen Wege, weil wurde nicht von denen gefordert sozusagen.
Und dann muss man es auch nicht genehmigen lassen nochmal, wenn die Förderung woanders herkommt.
Genau, nur weißt, die wissen, es ist alles so klein, ist noch weiter kontrolliert, wenn du kannst anders machen, aber dann dein Film wird nicht gesehen.
Genau, er muss ja irgendwie in ein Festival kommen, damit Leute ihn sehen oder dann in die Kinos und selbst wenn es dann vielleicht nicht so offiziell ist, dass es nicht klappt, dann, wenn der Film nicht auftaucht, dann sieht ihn niemand.
Gibt es viele Kinos auf Kuba? Ist der kubanische Filmmarkt auch
also
relevant?
Viel in Havanna, ne? Große, also ne? 1500, 2000 Plätze.
Wow.
Die sind nicht mehr so neu, aber sind riesige Kinos. Es ist spannend, also wenn voll ist, ne, meistens so gibt es populäre Kino, die gucken, also die haben diese Kultur, die, ne, eigene Filme zu gucken, andere, und das Festival in Havanna ist weiterhin ein wichtiges Festival in Lateinamerika. In Landesinnen weniger, aber es gibt immer so Wandelkino und Und dann klar, die Internet oder so, dann es gibt viel, die nennen El Paquetto. Du kaufst ein paar Megabyte und guckst amerikanische Serien. So. Ist alles so erlaubt, so mit Klammer. Ne? Also es gibt, man weiß nicht, von wo kommt. Tatsächlich, man weiß nicht so, aber es ist erlaubt. Und du kannst in eine kleine Lade oder jemand kommt zu dir und verkauft ein paar Megabyte von bestimmten Serien oder Dokus. Oder also, ne? Es gibt dann wieder bestimmte Themen, die nicht erlaubt sind. Ne? Ein paar politische Themen oder Pornografie, es ist alles, das ist schon kontrolliert und erlaubt. Ja, aber dann werden wahrscheinlich in Landesinnen noch weniger Kinos geben, aber in Havanna sind die traditionellen großen Kinos. Ja.
Kuba als Schwerpunktland, wie würdest du jetzt, kann man so von einer allgemeinen Filmsprache auch, Bildersprache sprechen, was für auch vielleicht in der Tradition so nochmal, wo das herkommt?
Also in den Traditionen, was noch bleibt und was ich sehr gut finde, ist sehr menschlich weiterhin. Also der Mensch ist im Vordergrund. Ne? Das bleibt, egal welche Themen man sieht und so. Die meisten sind, also man sieht viel mehr Schwarz-Weiß-Filme, dass man probiert mehr, riskiert mehr ästhetisch. Man hatte lange auch hier gesehen, das gibt es auch so gute kubanische Filme, Komödie, aber sehr klassisch. Ne? Und nicht nur, weil man riskiert oder mehr independent ist, besser sind. Also ne, da haben wir auch ein paar Filme abgelehnt. Ne? So, das gibt es auch. So. Aber es ist mehr fresh. Ne? Also da man sieht schon. Und ich glaube, was die Koproduktion bringt in dem Fall, ist mehr Input von außen, in dem Sinn, dass man das Projekt besser entwickelt oder so. Ja, also insbesondere mit Frankreich oder Nachbarländern, Venezuela, Kolumbien. So. Ja, es gibt ein bisschen mehr Dynamik und Fresh, so sehe ich.
Das Schöne ist ja vielleicht dafür auch das Kurzfilmprogramm, weil das jetzt nicht Filme sind, nur aus dem letzten Jahr sind oder so, sondern aus den letzten Jahren. Und da kann man dann so ein bisschen auch die Unterschiede sehen. Und dafür lohnt sich das vielleicht. Wenn man nicht alle Filme auf einmal gucken will, dann kann man da wenigstens so einen Einblick in die verschiedenen Sachen und dann doch sieht man schon Ähnlichkeiten, auch wenn es da zum Beispiel Filmemacher und Filmemacherinnen sind, die auch aus dem Ausland kommen und in Kuba eben Film studieren. Es ist ja trotzdem genauso kubanisches Kino, weil man das dann schon sieht. Ja.
Hier ist die Wahrnehmung von Kuba ja auch sehr ambivalent oder kontrovers. Die einen sehen in Castro und Kuba, na, also die letzten Revolutionäre der Welt. Die anderen sehen da darin eben eine der letzten Diktaturen in der Welt. Wie seid ihr damit umgegangen oder wie seht ihr das?
Ja, also es ist... ich glaube, es überall ist diese Doppel, ne, also sehr polarisiert. In Lateinamerika noch mehr jetzt, dass in verschiedenen Ländern neoliberale Regierung ist. Dann sehen immer so die Diktatur. Aber man hat gesehen, dass so einfach ist nicht. Also bei dem Tod von Fidel Castro, also ist wirklich war eine sehr wichtige Revolutionär, hat auch wichtige Änderungen gebracht, Ideen. Und dann ist die Konsequenz, wenn man so lange in der Macht bleibt. Und es gibt auch in Kuba verschiedene Blicksicht. Man sieht, also das braucht Weiterentwicklung. Die Kritik ist immer leise. Ich habe immer so Schwierigkeit, weil ich finde, dass sie also nicht einfach gehabt haben, ne, mit dem Blockeo alles. Wenn man hat hier auch in der NDR gesehen, wie schnell und überholt kann, wenn ein Land so offene und da sie machen sehr langsam diese Öffnung, um weiteren Kontrolle zu haben. Ja, es ist, ich finde, sehr doppelt. Ne? Nicht einfach.
Aber also ich persönlich finde, dass unser Filmprogramm eigentlich ein ziemlich breites Bild zeigt von Kuba von den in den 90er Jahren, die krasse Armut in El Rey de la Habana, unvorstellbar für mich davor war, einfach wie schlimm die Situation damals war. Wir sehen in La Obra del Siglo dieses, da geht es um das Jahrhundertprojekt Atomkraftwerk, Nuklearstadt mit Archivaufnahmen von damals, ich glaube das waren die 80er, diese krassen Utopien und dem entgegengesetzt eben das heute, das Gescheiterte auch daran, wie das irgendwie im, so ein halbfertiges Atomkraftwerk da im Hintergrund von den Protagonisten dauernd rumsteht. Und dann, wie in Venezia der Film, dieser Crowdfunding-finanzierte Film, diese jungen Frauen, die alle in so einem Schönheitssalon arbeiten und ihren Feierabend zusammen verbringen, shoppen gehen, feiern gehen, essen gehen, so ziemlich normal für meine Wahrnehmung hier aus Europa-Sicht. Und die eben auch diese Träume haben, sich vielleicht selbstständig machen zu wollen, was weiß ich. Also so ein ganz normales, ja, junge Frauenleben. Und ja, und dann Vestido de Novia natürlich, krasse Homophobie, die ja, glaube ich, auch immer wieder, wie Paulo schon gesagt hat, auch ein Thema ist auf Kuba. Das ist was glaube ich, unser Filmprogramm ganz gut zeigt, dass es eben differenziert ist.
Und das ist ja grundsätzlich eh immer die Sache, dass man nicht kurz zusammenfassen kann, wie ist es, oder sondern alle sich versuchen sollten, selber ein Bild zu machen, und umso vielfältiger und verschiedene Blickwinkel man eben mitbekommen kann durch Filme, durch Nachrichten, durch weiß ich nicht was, Blogs. Das kann halt dann einfach nur das vielleicht das realistischste Bild. Wahrscheinlich ist am besten, wir fahren einfach alle hin und lernen genau ganz viele Leute dort kennen, aber da das ja nicht so einfach möglich ist und vielleicht auch nicht so schön ist, wenn die Massen plötzlich alle nach Kuba rennen, bringen wir ein bisschen Kuba nach Deutschland.
Vier Filme aus Kuba laufen beim Cine Latino ab dem kommenden Mittwoch. El Rey de la Habana, der König von Havanna, das Jahrhundertprojekt, La Obra del Siglo, Venezia und Vestido de Novia, das Hochzeitskleid. Außerdem noch kubanische Kurzfilme in Tübingen am Freitag, 20.30 Uhr im Kino Museum. Schöne Insel. Von Madonna in den 90ern besungen und jetzt ein Film aus Spanien 2015. Erzählt was zu dem Film.
Das ist eine Komödie von Fernando Colomo, eine Liebes-Krimi-Komödie könnte man es nennen. Und zwar kommt da, jetzt habe ich vergessen, wie der Hauptdarsteller heißt, auf jeden Fall kommt der nach
Menorca.
Auf Menorca, genau. Und möchte einen Film machen und trifft dann eine Künstlerin, die mit ihrer Tochter auf der Insel lebt. Die Tochter hat eben so ein bisschen Liebeskomplikationen mit ihrem Freund und trifft dann noch einen neuen, und es ist so eine Dreiecksgeschichte. Und die Mutter, die ist eben Künstlerin und muss dann wegen was weg, und dann bleibt er dort im Gästehaus und dann freuen sich die Tochter und er an und reisen eigentlich sozusagen mit dem Moped über die ganze Insel und sprechen mit Leuten, und das ist so irgendwie ein ganz schönes Gefühl, und gleichzeitig ist es so diese ein bisschen so diese Liebeskomplikation, Romantik, aber auch sehr modern sozusagen.
Leichter.
Ja, aber leicht, aber trotzdem mit ernsten Themen, aber es ist so ein Film zum Genießen und zurücklehnen und denken, ah ja, nach Menorca, da will ich auch mal hin.
Und der Soundtrack wurde bei euch zum Running Song.
Er ist der Büro-Ohrwurm.
Genau, weil der Titel, da denkt man sofort an den Song und dann geht es immer so weiter. Und dann haben wir ihn oft gehört, um den Ohrwurm aus dem Kopf zu bekommen. Aber
es hat nicht geholfen.
Nee. Genau, und was wir noch zu Kuba vergessen haben, wir haben natürlich auch einen Gast da bei La Obra del Siglo, der Film über das Nuklear, die Stadt dieses Nuklear-Atomkraftwerks. Da kommt der Regisseur Carlos Quintela aus Kuba. Und wir sind sehr gespannt über das, was er nämlich berichten kann, über wie er davon, das ist nicht sowas, was anscheinend immer alle wissen, sondern er hat das irgendwie vor 6 Jahren hat er davon erfahren, dass es da noch diese Ruine auch gibt, und er wird mehr dazu erzählen können, wie auch der ganze Archivsammelprozess war, und ich glaube, es wird sehr spannend, dass er da ist.
Aber ein Spielfilm und keine Doku über verlassene.
Nee, genau, es ist so eine, also es ist viel Archivmaterial, ist auch ein bisschen gemischt, es sind halt der Film ist schwarz-weiß gedreht und geht eigentlich um drei Männer, drei Generationen, die gerade für eine Zeit zusammenwohnen. Der Enkel kommt zurück, seine Freundin hat ihn verlassen, und kommt seinen Vater und seinen Opa besuchen. Und eigentlich haben die so ein ganz schwieriges Verhältnis und auch nicht so ein gutes. Und wie so die Stimmung ist, ist so, zeigt auch ein bisschen vielleicht, wie die Stimmung dort in der Stadt ist nach diesem ganzen Projekt. Und es wird aber immer so zusammengefügt mit eben diesem ganzen Archivmaterial, also was so der Hintergrund dann auch eben ist für die Charaktere. Das Archivmaterial ist so aus den 80ern, 90ern, aber auch ganz unterschiedlich, ist dann auch bunt als Gegensatz und das ist, macht auch eine ganz schöne Spannung aus. Und die sind nicht nur diese drei Männer, sondern es gibt noch das Haustier, das ist ein Fisch, Benjamin, der lebt im Aquarium und ist auch ganz wichtig.
Und damals wollte Kuba ein Atomkraftwerk bauen.
Ja,
mit sowjetischer Hilfe wahrscheinlich.
Genau. 1976 wurde der Vertrag unterschrieben und die wollten, das war das eine große, das sie bauen wollten. Und dann war wohl der ursprüngliche Plan in der Tat, 16 Atomkraftwerke über die ganze Insel zu verteilen, um die ganze Insel mit Energie zu versorgen. Aber ist es nicht. Und mehr über die Hintergründe, glaube ich, ist, dann können wir Carlos dann fragen, wenn er da ist.
Zum Glück gescheitert, kann man jetzt sagen. Ja,
wahrscheinlich.
Ja.
So.
Ja.
Ja.
Also eine doppelte Atom. Also erst die Atombombe fast in Kuba entzündet und dann nochmal ein Atomkraftwerk glücklicherweise verhindert. La Obra del Siglo läuft am Freitag um 18 Uhr im Studio Museum. Läuft er zweimal?
Nee, er läuft dann nochmal in Stuttgart am Samstag.
In Stuttgart, in Freiburg und jetzt auch in Reutlingen, das Cine Latino.
Genau.
Neustadt, vergrößert.
Ja, also das Camino ist ja ein bewundernswertes Projekt, was wir jetzt eben beobachtet haben und total beeindruckt waren, was da in Reutlingen auf die Beine gestellt wurde. Und ja, da haben wir doch Kontakt auch aufgenommen und wurden sehr herzlich empfangen und haben eben beschlossen, dass es doch schön wäre, auch vom Cine Latino Programm in Reutlingen was zu zeigen. Und jetzt laufen 4 Filme, am Mittwoch 2, Decometas y Fronteras und eben der besagte Isla Bonita. Am Freitag läuft ein Film über Ceviche, die Zubereitung von Ceviche, dem peruanischen Nationalgericht. Und nächste Woche Mittwoch noch Camino a la Paz, ein argentinischer Roadmovie.
Da wählt man dann, muss man gucken, welche haben die da mit ausgewählt für Reutlingen oder wenn man eben nur 4 Filme zeigen kann in einer Stadt?
Ja, also wir haben das tatsächlich im Gespräch mit dem Andreas vom Camino in Reutlingen auch zum Teil entschieden. Natürlich sind uns da auch bei vielen Sachen die Hände gebunden, weil wir eben bei den Filmverhandlungen oft nur die Möglichkeit haben, den Film nur einmal zu zeigen oder nur zweimal oder dreimal. Also wir haben da nicht einen komplett freien Spielraum, sondern müssen so ein bisschen gucken, bei welchen Filmen lässt sich das überhaupt machen, dass wir noch in vielen Fällen eine vierte Vorstellung machen können mit dem Film. Und dann sind es natürlich auch so Entscheidungen wie, was passt vielleicht thematisch zu der Stadt oder auch mit den Untertiteln, weil natürlich sind wir hier in Tübingen oder auch Freiburg im eher akademischen Umfeld, da ist das kein Problem, wenn ein Film mit englischen Untertiteln gezeigt wird. Sobald man sich aber ein bisschen wegbewegt von dieser Akademikerblase, da ist es für manche Leute doch eher beschwerlich oder unmöglich, englische Untertitel verstehen zu können. Genau, so Entscheidungen sind so im Hintergrund.
In Reutlingen laufen dann nur deutsche Untertitel?
Nein, der Decometas y Fronteras ist mit englischen Untertiteln. Also, und wir gucken auch mal, wie es jetzt so einfach läuft und dachten, damit fangen wir mal an, um das auch das erste Mal hinzubringen und haben auch, ja, ich glaube, es wird ganz schön werden.
Da läuft schon vor der offiziellen Eröffnung in Reutlingen ein Film. Mhm. Kann man das machen?
Man kann alles machen.
Genau. Große Eröffnung, diesen Mittwoch, 19. April, 20 Uhr im Kino Museum, der Eröffnungsfilm Seltsam, Rara.
Genau, es ist ein chilenischer Film von Pepe San Martin, der lief 2016 auf der Berlinale und eigentlich wollten wir ihn da schon gerne haben, aber es hat sich alles ein bisschen gezögert und dieses Jahr ist er endlich im Programm. Es ist ein ganz toller Film. Wir, eben 2 Jahre lang haben wir immer wieder an ihn gedacht. Es ist so ein ganz herzerwärmender Familienfilm, der einen aber auch oft zum Lachen bringt. Im Mittelpunkt ist Sarah, die ist 13 und total in der Pubertät. Eigentlich ist natürlich die erste Party, der nächste Geburtstag, der erste Kuss vielleicht auch. Das Wichtigste, ihre Eltern haben sich getrennt und sie lebt jetzt bei ihrer Mutter mit ihrer kleinen Schwester zusammen und bei der neuen Partnerin ihrer Mutter. Und eigentlich ist alles ganz normal in Anführungszeichen. Die Familie ist ganz glücklich, sie essen zusammen Pizza, sie kriegt ihre Zahnspange raus, manchmal kabbeln sie sich ein bisschen, aber es ist sehr liebevoll. Und umso mehr sie eben dann so merkt in der Pubertät, okay, von außen sind die Blicke aber anders, das ist für die meisten anderen Leute gar nicht so normal, bringt es so ein bisschen Schwierigkeiten rein. Und im Laufe dessen, dass ihr das auch bewusster wird, gibt es dann auch einen Sorgerechtsstreit zwischen ihrem Vater und ihrer Mutter. Und genau, es beruht auf einer wahren Geschichte, diese Filmthematik. Und die Regisseurin hat eben ganz bewusst so einen intimen, sehr sensiblen Blick gewählt und das aus der Sicht der Kinder eben zu beschreiben und nicht irgendwie einen juristischen Thriller draus zu machen. Und besonders die kleine Schwester ist ganz toll, weil sie einen irgendwie immer wirklich zum Lachen bringt und das Ganze dann doch nochmal trotz auch einer ernsteren Thematik irgendwie ganz herzerwärmend einfach macht. Und man sich sehr, ist ein sehr, sehr schöner Film. Lohnt sich.
Der Film für alle, der muss ja dann immer, ne, der Eröffnungsfilm muss passen einfach für
sehr alle. Viele unterschiedliche Leute, ja. Und zum, aber auch so Lust machen auf die nächste Woche, genau.
Damit kann es losgehen. Am Mittwoch mit Rara, seltsam aus Chile, aber Gast gibt es dazu keinen. Gibt es zur Eröffnung? Kommt irgendjemand?
Nee, wir haben versucht, Pepa San Martin zu bringen, die Regisseurin, aber sie hatte neues Projekt und ja, das war schwierig. Und ja, bei der Eröffnung nicht. Bei dem Abschluss haben wir dann Gast. Ja.
Abschlussfilm auch nochmal wichtig. Mhm. Was habt ihr da ausgewählt?
La Madre von Alberto Moraes aus Spanien, der schon hier in Tübingen war. Und
genau, Alberto hatte seinen Film Los Chicos del Puerto vor 2 Jahren und mit dem hat er gleich den Publikumspreis in Tübingen gewonnen und jetzt haben wir seinen nächsten Film als Abschlussfilm ausgewählt.
Genau, es ist auch ein Chico, also ein Junge als Hauptdarsteller und ja, der will so mehr Kontakt mit seiner Mutter und geht aus dem Haus. Also ein bisschen auch in den, wie er unterwegs ist in diesem Stadtteil, ein bisschen leer und trifft seinen Vater und ja, also er muss sich zurechtfinden zwischen den getrennten Eltern, neue Wege. Die Mutter hat nicht viel Zeit für ihn und es ist eine Koproduktion mit Rumänien und da sind auch rumänische auch Themen dabei. Also für uns war eine gute Möglichkeit, dass Alberto Moraes wieder nach Tübingen kommt in diesen Film und auch einen besonderen Platz als Abschlussfilm. Und er kommt mit seiner Produzentin Veronika und freut sich wieder auf Tübingen.
Abschlussfilm La Madre am Mittwoch, dem 26. April um 20 Uhr im Museum. Coming of Age ist so die Klammer ein bisschen, ja?
Ja, stimmt.
Ja, genau.
Und dann ein weiterer Fokus dieses Jahr beim Cine Latino, Fokus Migration. Ein ja, weltweites Thema einfach, das aber auch die lateinamerikanische Welt ganz besonders betrifft und auch jetzt mit Trump wieder eine neue, ja, mit der Mauer dort, der eine neue Bedeutung oder neue Dimension erreicht. Was ist da geboten beim Cine Latino zu diesem Fokus?
Ja, also einmal wichtig ist, der Titel ist tatsächlich Iberoamerikanische Migration. Also es geht sowohl um Lateinamerika als auch um Spanien. Und genau, für uns war schon ein bisschen der Anlass, jetzt ist der Fokus mit der sogenannten Flüchtlingskrise die ganze Zeit auf Migration aus Syrien, Afghanistan etc. nach Europa und das ist dauerpräsent und eigentlich haben wir festgestellt, in unserem Programm ist dieses Thema auch eigentlich ständig präsent. Wir haben das jetzt nur mal so ein bisschen zusammengeschnürt und auch eben den Titel draufgesetzt, weil Migration eben nicht nur gerade aktuell flüchtlingskrisemäßig passiert, sondern zum Beispiel eben in Lateinamerika seit Jahrzehnten einfach zum Alltag gehört für viele, viele Generationen und für uns war es einfach wichtig, mit Filmen zu zeigen, was sind die individuellen Geschichten dahinter und welche Gründe verschiedenen gibt es eigentlich für Migration und eben zu zeigen, es findet überall in der Welt statt und nicht nur gerade hier bei uns. Und ja, da haben wir sehr verschiedene Filme. Einer, ein brasilianischer Spielfilm, A Cidade Onde Envelheço, ist zum Beispiel, handelt von zwei Freundinnen, die sich wieder treffen in Belo Horizonte in Brasilien. Beide stammen aus Portugal und sind eben aus diesem, ja, Neugier auf Neues, Sehnsucht nach Veränderung in Brasilien gelandet und setzen sich eben gerade damit auseinander, was in, mit diesem Prozess, wo neu anzukommen, aber auch ständig mit diesem Heimweh, das natürlich auch da ist. Ja, also so ein ganz ungewöhnliches Thema, was man vielleicht nicht so unter Migration vermutet. Dann haben wir zum Beispiel einen Dokumentarfilm über einen jungen Mann aus Guinea, der sich in einem Frachter versteckt und dann in Argentinien landet, halb verhungert, statt in Europa, wie er es ursprünglich eigentlich dachte, aber er wusste halt nicht, wo dieser Frachter hin schippert und der dort in Argentinien zu einem bekannten Rapper wird und der eben gerade darüber, über seine Erfahrungen, über dieses Heimatlosigkeitsgefühl und über diese traumatischen Erlebnisse auf diesem Frachter rappt und da auch eben mit Gleichgesinnten oder ja, Leuten mit ähnlicher Erfahrung in Kontakt kommt.
Er wird richtig erfolgreich dort.
Mhm, ja, und im Film gelangt sozusagen seine, die CD mit seinen Songs wieder bei seiner zu seiner Familie in Guinea, die eben so wieder von ihm erfährt. Aber natürlich, Trump, die Mauer Mexiko ist da nicht vermeidbar. Wir haben einen Dokumentarfilm, der Muros heißt, also Mauern. Es wurden niemals zuvor so viele Mauern gebaut wie heute und ja, exemplarisch werden in diesem Film drei Mauern oder drei Grenzen gezeigt. Eben einmal Mexiko-USA, einmal Südafrika-Zimbabwe und einmal Marokko-Spanien. Und die Menschen auf beiden Seiten dieser Grenzen werden so ein bisschen porträtiert. Was sind so deren Beweggründe für ihre, ja, für den Wunsch, über die Mauer zu wollen oder eben die Grenze eventuell zu verteidigen und daraus sind ganz schöne Geschichten geworden, die zeigen, dass eigentlich die Menschen dann doch nicht so unterschiedlich sind. Bloß weil dazwischen eine Grenze ist.
Auch was die teilweise so machen, in den USA zum Beispiel gibt es so einen Künstler, der eben an den Stellen, wo Leute gestorben sind, da Kreuze aufstellt, um das nicht zu vergessen zu lassen. In Simbabwe dagegen werden dann auch so die Erfahrungen von den Leuten, die in so Theater spielen, irgendwie aufgearbeitet und irgendwie weitergetragen, also so ganz vielfältig und irgendwie.
Aber auch die Seite der Leute, die die Mauer positiv sehen?
Ja. Na, es gibt das Grenzpersonal in Spanien und die so, die ein bisschen zwiespältiger auch als ich persönlich, sie haben halt diesen Job, das irgendwie zu bewachen. Andererseits sehen sie bestimmte Sachen schon kritisch, aber trotzdem sind sie in der Rolle, dass sie es bewachen und es ist so, das wird eher gezeigt. Also nicht jetzt, nicht konkret jemand, der sagt, naja, wobei, angucken.
Es ist ziemlich vielfältig.
Ja. Genau, und es ist jetzt nicht so nur, ja, also es ist niemand da, keine Person irgendwie, die total für perfekt, die Mauern sind das Einzige, was uns alle rettet, aber es ist so ganz vielfältig in auch den unterschiedlichen Nuancen, die dann eben, wenn man an dort am Alltag auch genau dort wohnt und damit sich jeden Tag auseinanderzusetzen muss, ist es ja auch was anderes, als wenn man 300 Kilometer davon entfernt ist so und das aus den verschiedenen Sachen, ohne jetzt nur, versucht schon auch einen relativ breites Blick, relativ breiten Blick drauf zu werfen.
Drei Mauern und die dazugehörenden Geschichten von beiden Seiten der Mauern. Ja. Also die ist überwindbar, zumindest im Film.
Ja, sehr auch, ja. Da wird viel gezeigt, wie überwindbar sie oft sind. Und das ist ja, glaube ich, auch oft so ein Bild, das in Mexiko, USA oder so, egal, es gibt Menschen, das zum Beispiel in einem anderen Film, in Via Cruces Migrante, wird das, trifft man Leute in so einer Herberge, die nach, durch Mittelamerika, durch Mexiko in die USA wollen, ganz unterschiedliche, die dort eben auf ihrer Reise Pause machen und auf den nächsten Zug warten, ganz unterschiedliche, eine Familie mit kleinem Kind, zwei junge Freunde und dann trifft man auch jemanden, der es zum, weiß ich nicht, 15. Mal probiert und auch sagt, er macht's so lange, bis er es, also immer wieder und die, das heißt, es ist ja nicht so ein einmaliges auf die andere Seite kommen und dann ist es vorbei und alles ist gut oder so.
Ja, und dann ist man dann im Land seiner Träume und da ist auch nicht alles gut. Kreuzweg der Migrantinnen läuft im Kino am Dienstag, am 25. April um 18 Uhr im Kinomuseum. Und Die Mauern Mudos läuft am Samstag im Kinomuseum um 16 Uhr. Noch mehr zum Fokus Migration?
Ja, also insgesamt zeigen wir 7 Langfilme und einen Kurzfilm. Die werden wir jetzt wahrscheinlich mit der Zeit, die wir haben, nicht alle erzählen können. Aber noch ein wichtiger Programmpunkt ist das Podiumsgespräch, das wir zu dem Thema auch veranstalten. Und zwar ist das am Sonntag um 18 Uhr im Kino, im Studio Museum. Eintritt ist frei. Da werden sich ja 4 verschiedene Expertinnen auch nochmal austauschen zu dem Thema. Zum einen ist es Peter Heller, der ist der Regisseur zum Film Live Saraba Illegal. Da geht es um 2 Brüder aus dem Senegal, die er 8 Jahre lang begleitet hat, die nach Europa, also der eine Bruder hat es geschafft, nach Spanien wollen. Und da hat er sehr differenziert gezeigt, welche Rolle diese Art von Arbeitsmigration eigentlich spielt im Senegal in diesen Dörfern. Dann ist auf dem Podium die Saron Cabero. Sie ist Bildungsreferentin, die zu dem Konzept Buen Vivir viel arbeitet und auch dann hoffentlich viel erzählen wird. Sie stammt selbst aus Bolivien, wo eben dieses Buen Vivir in der Verfassung verankert ist. Diese Idee, einfach eine andere Gesellschaft schaffen zu wollen, in der würdevolles Leben für alle und im Einklang mit der Natur möglich ist. Dann Mauricio Salazar, stammt aus Mexiko. Er ist Studienleiter der Evangelischen Akademie Bad Boll und seine Arbeitsschwerpunkte sind eben Frieden und Transkulturalität und er begleitet hier in Deutschland Studierende, die aus Lateinamerika, Afrika oder Asien hierher kommen zum Studieren, um ihnen auch gerade dieses Thema Migration und die Verantwortung für ihre Heimatländer so ein bisschen da mit zu begleiten. Und die letzte ist die Ute Hermanns. Sie ist Lateinamerikanistin und arbeitet zu Grenze und Migration im Film. Das heißt, sie wird das ganze Thema auch so von filmischer Seite dann nochmal ein bisschen erläutern und moderieren wird das Gespräch Bernd Wolpert von EZEF.
Barrio Lindo bei der Cine Latino Festival Party am Samstag im Schlachthaus. Teil des Rahmenprogramms. Dazu gehört noch reichlich mehr.
Genau, zum Beispiel unser Open Festival Space, den wir jetzt ja seit 2 Jahren haben und der beginnt diesen Donnerstag. Ab 21 Uhr gibt es mexikanische Kurzfilme, geplantes Open Air. Gerade sieht es nicht so gut aus, dann ist es Plan B ist das Café Atrium, auch in der Haaggasse, also Open Air wäre es eben auch in der oberen Haaggasse beim Cosita Bonita Laden, Mexican Concept Store. Und Teil 2 vom Open Festival Space ist dann am Freitag. Da gibt es spanische Kurzfilme, das Best-of vom Alcine Festival. Und zwar in verschiedenen Tübinger Kneipen. Im Willi, im Pausenhof, im Schlosscafé und in der Münze und ebenfalls im Café Atrium. Genau, und am Samstag ist dann der Open Festival Space Abschluss sozusagen mit Dokus, Musikdokus aus Lateinamerika im Schlachthof eben ab 22 Uhr und im Anschluss die Festivalparty dort.
Tropical Sound Club. Aber die Musikdokus, die sind dann auch mit Ton und zum Anhören und so weiter, ja?
Genau.
Ja.
Angucken und anhören,
Welche, wisst ihr, welche?
Die ist noch ganz geheim, es wird eine Überraschung.
Überraschung. Dann.
Aber es geht vor allem auch so, also es geht so ein bisschen um die verschiedenen Blickwinkel auf Kumbia auch und in den verschiedenen Ländern wieder so, in Kolumbien so anders ist als in anderen Regionen und passend der Übergang dann zur Musik.
Und lateinamerikanisches Lebensgefühl drückt sich auch im Essen aus.
Ja.
Da gibt es einen Film und auch eine Verköstigung.
Genau, El ADN del Ceviche läuft am Samstag in Tübingen um 16 Uhr. Und wer nach dem Film keine Lust hat, Ceviche selber zu probieren, das kann ich mir nicht vorstellen. Und jetzt ist von ein paar Leuten an uns herangetragen worden, dass sie einen Soli-Abend, eine Soli-Veranstaltung machen wollen für Peru. Und zwar wollen sie Spenden sammeln wegen der ganzen Überschwemmungen, die dort geschehen sind. Und das dann eben, und das, dafür haben sie sich überlegt, sie werden Ceviche machen. Da kommt ein Koch aus Stuttgart. Der wird dann am Samstag um 19 Uhr im Café Hirsch wird das Ganze sein. Und da kann man dann die Ceviche, nachdem man den Film gesehen hat und Hunger bekommen hat, probieren. Und das, der ganzen Einnahmen von dem Abend gehen dann eben direkt nach Peru.
Nicht alle Leute wissen, was Ceviche ist.
Ja, da gibt es verschiedene, wie viele, wie heißt es, Zutaten. 3 bis 7 sind anscheinend die favorisierten. Frischer Fisch, Salz, Chili und
Limettensaft.
Genau.
Aber und Koriander.
Und Koriander, ja, das ist
ja,
dann so
da
sehr.
Da fängt die Diskussion an.
Und traditionell wohl entstanden auf den Fischerbooten mit dem frisch gefangenen Fisch. Dann hatten sie Limetten dabei und haben ein bisschen Salzwasser drüber gemacht. Und das war dann eigentlich der Snack zwischendurch. Und das hat sich mit der Zeit dann so zu dem einen großen Gericht in Peru entwickelt und ist da allseits beliebt und in verschiedenen Variationen vorhanden. Ich habe selbst noch nie probiert und ich bin sehr gespannt. Ich freue mich.
Und die DNA der Ceviche wird dann filmisch quasi aufgerollt oder danach geforscht?
Genau, in einer Reise durch das Land und durch eben die verschiedenen, ein bisschen historisch, wo kommt das Ganze her? Wie ist das in den verschiedenen Orten? Was sind die Unterschiede? Manche machen es dann eben nicht mit dem einen Fisch, sondern auch mit Oktopus und also solche Sachen, da geht der Regisseur auf die Suche nach den unterschiedlichen und nach der einen oder auch nicht der einen DNA der Ceviche.
Der peruanische Sushi sozusagen, ne?
Genau.
Also in Limettensaft gegarter Fisch. Der Unterschied ist eben, dass der dann auch weiß wird, ne?
Ja,
genau.
Im Vergleich zum Sushi. Ihr habt noch weiteres Programm beim Cine Latino, das Werkstattgespräch mit...
Wir haben einen mit Vincent Carelli aus Brasilien, ist der Regisseur von Martirio, Dokumentarfilm über die indigene Guarani Kiowa. Die Werkstattgespräche wird am Freitag, 21. um 16 Uhr in Breschbau stattfinden und dann später um 20.30 Uhr läuft der Film im Museum und danach auch gibt es Diskussionen mit dem Regisseur. Es ist ein sehr spannender Film, sehr wichtig für das Thema. Vincent Carelli arbeitet schon mehr als 20 Jahre mit Indigenen thematisch. Er hat ein sehr wichtiges Projekt, der heißt Video nas Aldeia. Odeias, Video im Dorf, wo er die Indigene beibringt, eigene Filme zu machen. Und er ist auch Produzent und sehr also engagiert, Aktivisten für diesen Kampf. In dem Film Martirio, also er betrachtet diese indigene Ethnie also von der Kolonialzeit, in den Paraguay-Krieg bis heute, also dass man versteht, was heute da passiert mit denen, was in Brasilien weniger Leute wissen. Also es gibt praktisch einen Genozid von diesen Indigenen, weil also die linke Regierung haben auch nicht so an denen gekümmert und jetzt die Neoliberalen auch weniger, im Gegenteil, weil sie haben ihre Land, Großgrundbesitzer, also den Geschützraum. Also da muss, also insbesondere heute, für Sojabau oder Mineralen, Golden, ne, das ist so, es ist ein total anderer Sichtpunkt. Also ne, die Indigenen sind die Invasoren von diesen Ländern. So. Und es ist ein Statement von Vincent Carelli. Also es ist, einige sagen, es ist wie ein Resümee von seiner langjährigen Arbeit. Also, es würde also von dieser Situation von Indigenen bis in die aktuelle Politik in Brasilien, die sind nicht getrennt. Und ist eine sehr spannende thematisch und Thema. Und für viele, also hier, was letzte Zeit auf über Brasilien gekommen ist, dieses Thema ist nicht drin. Und in Brasilien, die Medien und die Politik haben kein Interesse, auch dieses Thema in die Öffentlichkeit zu bringen. Vincent geht in den 3 Hauptstädte von Cine Latino, um den Film zu präsentieren und diskutieren. ich glaube, sein der Höhepunkt, die wir haben dieses Jahr. Also.
Genau, und es ist nicht nur, dass es einmal so die aktuelle Situation der Indigenen eben in Brasilien zeigt und deren Kampf, sondern durch diese historischen Sachen, auch wenn man jetzt kein Vorwissen hat zu der ganzen Sache, das macht es einem wirklich möglich, das komplett nachzuvollziehen und das in den Kontext zu setzen und zu verstehen. Und tiefer einsteigen kann man dann eben in einem Werkstattgespräch mit ihm. Und da wird er, glaube ich, weil er unfassbar viel weiß, noch ganz viel erzählen können. Und dann haben wir auch noch ein zweites Werkstattgespräch, das ist allerdings nur auf Katalan, mit Pau Faust. Der ist, das wird dann am Dienstag, dem 25.04. stattfinden um 13 Uhr, eben rein auf Katalanisch. Wer sich trotzdem für die Thematik interessiert, der kann zu seinem Film kommen. Und zwar geht es, ist das der Regisseur von Alcaldessa, da geht es um die ganze Wahl, das Wahljahr vor der Bürgermeisterwahl in Barcelona. Und im Mittelpunkt steht eben Ada Colau, die so aus der Hausbesetzer-Szene kam und da ganz viel gemacht hat und dann eben in einem linken Bündnis gewählt wurde, als Bürgermeisterin zu kandidieren. Und der Film zeigt, ist eigentlich super spannend. Selbst wenn man weiß, wie es ausgeht, fiebert man mit, die ganze Vorbereitung in ihrem Videotagebuch, wie es ihr geht, wie sie zwischen ihrer Position, nicht eigentlich so in diesem Politikzirkus mitmachen zu wollen, aber an bestimmten Punkten machen zu müssen und diese ganze, und aber eben ihre Ideale nicht zu verraten. Und es ist total spannend gemacht, man fiebert wirklich mit und was passiert. Und er kommt eben, Pau Faust, zum Film, also zum Gespräch im Kino. Das heißt, er wird auch erzählen, wie er sie kennengelernt hat wahrscheinlich und wie die Situation jetzt ist. Und wer eben Katalan kann, kann dann auch nochmal zum Werkstattgespräch am Dienstag, den 25.04. kommen.
Ein Stück Zeitgeschichte im Film dann auch, ne?
Ja.
Also jüngere Zeitgeschichte. Ein Phänomen in Spanien, was ja auch nirgendwo in Europa so extrem oder so intensiv.
Eigentlich im Gegenteil. Also ich fand das total ermutigend, weil eigentlich gefühlt ja ganz Europa gerade in die Populisten und in die rechte Ecke leider rückt. Und ja, da kommt so eine linke Hausbesetzerin, die es schafft, Bürgermeisterin zu werden und eben gerade mit diesen Idealen eben sich nicht in dem Politikzirkus einfach verbiegen zu lassen, kommt sie an die Macht. Ja, ich denke, das wird sehr spannend. Ja.
Und man hat auch einen sehr guten Einblick in die, also was da eigentlich alles passiert im ganzen Vorhinein. So, das kriegt man ja sonst auch nicht so wirklich so detailliert zu sehen.
Der Politzirkus.
Ja, und die Vorbereitung der Kampagne und alles. Und
läuft am Montag um 18 Uhr im Studio Museum La Alcaldessa.
Genau.
Cine Latino 2017 von Mittwoch, dem 19. April bis Mittwoch, den 26. April. Gibt es noch irgendwas, was wir unbedingt jetzt am Schluss erwähnen müssen? Finale Weisheit.
Es kommen natürlich ganz viele Gäste und wir sind froh, aus Argentinien, aus Kuba, aus Brasilien, eben aus Spanien. Und es lohnt sich da auch, die Chancen wahrzunehmen und die im Kino mit ihren Filmen zu sehen und Fragen stellen zu können. Und dann haben wir natürlich noch ganz viel mehr Film-Highlights, vor allem und dann auch im Publikumspreis um den Wettbewerb. Gibt zum Beispiel einer meiner Lieblingsfilme, ist auch Estiu 1993, Katalan eben auch. Immer schwierig, das auszusprechen. Zu Deutsch Sommer 1993. Das ist ein autobiografischer Film um die 6-jährige Frieda, deren Eltern an AIDS gestorben sind, was scheint in den 90ern auch ein sehr weit verbreitetes Phänomen in Spanien gerade auch war. Jetzt zieht sie zu ihrem Onkel, ihrer Tante und ihrer Cousine von der Stadt aufs Land. Ein schwieriger Sommer, weil sie müssen sich so als Familie neu zusammenfinden und sie muss lernen, sich auch mit ihrer Trauer auseinanderzusetzen. Sehr berührend und sehr sensibel und auch super beeindruckend. Sie hat von der Regisseurin Carla Simon der erste Film. Und dann gleich so ein privates Thema und in der Art und Weise auf die Leinwand zu bringen, ist auch unfassbar gut gespielt von den Kleinen, von den Kindern. Sehr beeindruckend.
Dein Highlight.
Eins meiner Highlights.
Am Donnerstag um 20.30 Uhr im Kinomuseum.
Ja.
Ja, ich glaube, so, wir haben dieses Jahr ein gutes Gleichgewicht gefunden bei den Publikumswettbewerbfilmen. Also sehr verschieden, also mit Bolivien. Also der Sommer 1993 oder Mimosas, die in Marokko gespielt ist. So, das sind so Filme, die ein bisschen mehr künstlerisch anspruchsvoll sind. Kleine Produktionen aus Spanien und lateinamerikanischen Ländern, die wir so in den Hauptvorstellungen ein bisschen Schutz. Also das ist sehr empfehlenswert auch, so die kleine nette und verschiedene Themen und Länder.
Cine Latino ab Mittwoch in den Tübinger, Freiburger, Stuttgarter und Reutlinger Kinos. Vielen Dank, dass ihr da wart, Paolo Pola und Katrin.